Wir wollen nun in dieser Nachmittagsstunde das Thema betrachten: Jesus, der hohe Priester. Vorweg zur Einleitung möchte ich hier auch mal ein paar Fragen stellen. Wer weiß denn, was dieses Wort bedeutet oder was es, wie es früher hieß? Es wird vielleicht nicht so bekannt sein. Also jetzt das Wort hoher Priester ist ja jetzt ein Wort. Früher wurde es getrennt geschrieben, hoher und dann nochmal Priester dazu. Es war im Volke Israel welcher Priester? Es gab ja die allgemein, aber was war der hohe Priester? Ja, er ging einmal ins Jahr ins Allerheiligste. Es war also der oberste israelitische Priester. Und wie war sein Name? Der erste hohe Priester, wie hieß der? Aaron. Aaron hieß der. Aber eine weitere Frage: Wer ist der erstgenannte Priester in Gottes Wort? Jetzt darfst du es laut sagen. Melchisedek war der erstgenannte Priester in, bitte? Melchisedek. Bitte? Da spreche ich das falsch aus, oder? Was meinst du damit? Also, Melchisedek habe ich hier bei mir stehen. Wir lesen davon im 1. Mose 14, 18. Ihr braucht das vielleicht nicht aufschlagen, unbedingt zu lesen. Aber wir haben ja in Gottes Wort einen Brief. Der nimmt sehr oft Bezug auf den alttestamentlichen Hohepriester. Welches neutestamentliche Buch ist das denn? Ja, der Hebräerbrief. Und da ist eben auch von dem Melchisedek dann noch einmal die Rede. Kapitel 7, Hebräer 7, Vers 3. Vielleicht lese ich mal ab Vers 1. Dieser Melchisedek aber war ein König von Salem, ein Priester Gottes, des Allerhöchsten, der Abraham entgegenging, da er von der Königesschlacht wiederkam und segnete ihn, welchem auch Abraham gab den Zehnten aller Güter. Aufs Erste wird er verdolmetscht, ein König der Gerechtigkeit, danach aber ist er auch ein König Salems, das ist ein König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlecht und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er ist aber verglichen mit dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Wer weiß denn, welche Bedeutung das hier hat, ohne Vater und ohne Mutter, ohne Geschlecht? Ja, also von Melchisedek bestand kein Geschlechtsregister, heute würde man Stammbuch sagen. Und deshalb war er nicht befähigt, das Priesteramt auszuüben. Wenn wir ins Buch Esra schauen, da waren dann auch Menschen gewesen, Männer, die vielleicht selbst meinten, ich gehöre zum Priestergeschlecht. Welches war das denn überhaupt, das Priestergeschlecht dann nachher? Bitte? Levi. Ja, und die kamen dann zurück aus der Gefangenschaft und jetzt war die Frage, wozu gehören wir? Und sie haben für sich behauptet, wir sind vom Stamme Levi, mögen auch Recht gehabt haben aufgrund der mündlichen Weitergabe oder Information. Aber da sie keinen Nachweis hatten, kein Geschlechtsregister, durften sie an das Priestertum nicht teilnehmen. Ich sage euch nur die Bibelstelle, ihr könnt das, wenn ihr wollt, alleine lesen. Esra 2, Verse 59 bis 62. Wichtig ist, dass das, was wir auch heute vom Hohepriester betrachten, das zielt immer wieder auf Christus hin. Und darauf geht der Hebräerbriefschreiber sehr deutlich ein und erwähnt verschiedene Stellen, womit er immer wieder auf Christus hinlenkt. Und so wollen wir stets daran denken, der alttestamentliche Hohepriester war ein Schattenbild auf Christus hin. Wir schlagen bitte auf Hebräer 5, Vers 5. Also auch Christus hat sich nicht selbst in die Ehre gesetzt, dass er Hohepriester würde, sondern der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist vielleicht schon mal so ein Punkt, der uns auch für das persönliche Leben von Nutzen sein kann. Er hat sich nicht selbst in die Ehre hineingesetzt. Es war etwas Besonderes, das Amt des Hohepriesters, aber hier hat Gott ihn hineingesetzt. Und wie gut ist es, wenn auch junge Menschen warten, bis man ihnen ein Amt aufgibt und sie es dann in aller Demut ausführen. Christus hat den alttestamentlichen hohen Priester ganz und gar überstrahlt. Das war dann sozusagen etwas ganz Kleines, der alttestamentliche hohe Priester im Vergleich zu Christus. Also wir haben die Frage ja schon einmal beantwortet. Ich habe für mich so die Großbuchstaben als erstes Thema erwählt, das Priestertum im Alten Testament. Und die Antwort kam schon, das Priestertum kam aus dem Stamme Levi. Dieser Stamm war göttlich bestellt, göttlich berufen. Sie trugen das Heiligtum und sie sorgten auch für das Heiligtum in allem, was dazu gehörte. Die Leviten besaßen ja kein Erbe. Ich hoffe, euch ist das allen bekannt. Welche Sonderregelung war denn da jetzt bei ihnen? Wegen der Unterhaltung. Also ein Landeserbe oder sie hatten jetzt keine Grundstücke wie andere Stämme. Aber welche besondere Regelung hatte Gott da eingeführt? Ja, das ganze Volk Israel musste den zehnten Teil des Einkommens abgeben und damit wurden dann die Leviten versorgt und das war ihr Einkommen gewesen. Und sie waren dafür zuständig, dass sie das Volk lehrten, unterrichteten und eben auch für die ganze Aufgaben am Heiligtum, zuerst an der Stiftshütte, nachher am Tempel. Das levitische Priestertum bestand aus drei Klassen. Wie würde man die einteilen? Eine Klasse bildete ja der oberste Priester, das war mal eine Klasse so schon einmal für sich gewesen. Dann waren da weiter die Söhne Aarons. Und nachher insgesamt der ganze Stamm Levi, also die drei Unterteilungen, die allgemeinen Priester, wie gesagt, das waren die Söhne Aarons und der hohe Priester war Aaron selbst. Der hohe Priester Aaron, das war der Mittler zwischen dem Volk und Gott gewesen. Und davon spricht Gottes Wort im zweiten Buch Mose, Kapitel 28. Bisschen tiefer. Kann es jemand schon mal aufschlagen? Vers 1 lesen. 2. Mose 28, Vers 1. Einmal laut.
Du sollst Aaron, deinen Bruder und seine Söhne zu dir nehmen, aus den Kindern Israel, dass er mein Priester sei, nämlich Aaron und seine Söhne Nadab, Abihu, Eleazar und Ithamar.
Das war die Anordnung Gottes gewesen. Und Aaron war ein Zwischenglied und hatte die Aufgabe, die Menschen mit Gott zu versöhnen in seiner Funktion als Hohepriester. Er war auch gleichzeitig in allem der geistliche Bevollmächtigte zwischen dem Volk und Gott. Der Hebräerbriefschreiber schreibt einiges davon im zweiten Buch Mose 28. Könnt ihr euch ruhig ein Blatt reinlegen. Wir werden da immer wieder zurückgreifen auf diese Seite. Aber wollen jetzt einmal im Hebräerbrief 4 die Verse 14 und 15 lesen. Dieweil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht ist allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Und das darf jedem Kind Gottes immer wieder Trost geben, ja jedem Menschen Hoffnung geben, der ohne Christus in dieser Welt bis hierher gelebt hat, aber auch solchen, die den Heiland verloren haben. Christus hat Mitleiden mit der verlorenen Menschheit, mit dem Menschen im Einzelnen, und er möchte ja, dass einem jeden geholfen wird. Im Hebräerbrief schreibt der Schreiber im ersten Kapitel von den Engeln, nachher geht er über auf Mose und dann auf den hohen Priester. Und mit diesen Vergleichen will er immer wieder beweisen, Christus ist größer als die Engel. Christus ist weit mehr und größer als Mose. Und nun tritt er den Beweis an, Christus ist größer als Aaron und als alle hohe Priester, die je vor ihm dagewesen sind und ihr Amt ausübten. Man hat ja da verschiedene Vergleiche im Alten Testament. Einmal die Stiftshütte, da beweisen ja, oder sind auch viele Dinge Schattenbilder auf Christus. Dann auch das Opfersystem, wie geopfert wurde am Brandopferaltar. Und die anderen Opfer, die gebracht worden sind, auch die verschiedenen Opfergaben, Brandopfer, Dankopfer, Sündopfer. Wir aber wollen jetzt in dieser Nachmittagsstunde uns nur auf die Kleidung des Hohepriesters beziehen. Und da hat mal vor Jahren eine Schwester mir ein Bild gezeichnet, weil ich das bei uns in Hamm in den Bibelstunden auch durchnahmen in verschiedenen Stunden, nicht nur in einer wie jetzt. Und dann bitte ich mal, dass man das Bild da auch anstellt. Nun, manche haben vielleicht die Farben oder so ein bisschen anders bezeichnet oder gezeichnet. Aber hier sehen wir so den hohen Priester in seiner ganzen priesterlichen Kleidung. Eben oben den Hut, dann das Stirnblatt, die Schulterstücke, der Purpurrock, das blaue, das Amtsschild an der Brust, der Leibrock, der so herübergehangen wurde, und dann noch ganz unten der enge Rock, der hervorblickte, wie es auch jetzt so ein bisschen bei den Schwestern manchmal die Mode ist, ein bisschen Weißes, guckt er da manchmal schon mal so raus, das war da ein bisschen länger. So. Ja, ja. Und dann sind da noch die Granatäpfel ganz unten und die Schellen. Das ist also die Kleidung des hohen Priesters. Nun ist ja die Kleiderfrage eine Geschmacksfrage. Nun die Frage, wessen Geschmack war das? Bitte? Ja, der göttliche Geschmack von Gott so vorgeschrieben. Ich weiß nicht, wie es hier den anderen Brüdern geht, aber mein Geschmack stimmt nicht immer mit dem Geschmack meiner Frau überein. Die passt ein bisschen auf mich auf, dass ich immer nicht zum Anstoß werde. Ja, ich habe es zu Hause nie so gelernt. so ein bisschen ist farbliche Abstimmung und bin ich da nicht so geschickt in diesem Ding. Aber dafür sind ja dann manchmal auch die Schwestern sehr wachsam und achten eben, dass auch ihre Ehegatten geschmacklich doch auch so gekleidet sind. Nun haben wir hier in diesem zweiten Buch Mose 28 den zweiten Vers und der gibt uns jetzt so eine allgemeine Beschreibung. Und sollst Aaron deinem Bruder heilige Kleider machen, die herrlich und schön seien. So ist hier diese Anordnung schon einmal ganz kurz allgemein gegeben. Also heute sind so verschiedene Marken, in Herford ist die Firma Brax, ich kenne gut C&A, aber das war jetzt wirklich die göttliche Geschmacksanordnung, wie sie auch hier jetzt angegeben wurde. Und als erstes, und das ist für mich jetzt hier eben Großbuchstabe B, die Kleidung des hohen Priesters allgemein beschrieben. Und dann die Frage, inwiefern war die Kleidung herrlich, heilig und schön? Sie war heilig, weil sie so von Gott vorgeschrieben worden ist, von dem heiligen Gott. Gott stellt sich ja im Alten Bund vor als den dreimal heiligen Gott. Und es musste bei der Erstellung der Kleidung und der Stiftshütte alles genau so erstellt werden, wie Gott es vorgab. Nicht anders, da konnte nicht jemand hingehen und sagen, das gefällt mir nicht so sehr, wir ändern das ein wenig ab. Niemand hatte den Anordnungen Gottes widersprochen oder sie verneint. Und das weist uns auf die erste Stunde des heutigen Tages hin, eben auf den Gehorsam. So will es Gott, so machen wir es. Und so haben dann auch die fähigen Leute die Kleidung hergestellt. Und diese Kleidung sollte herrlich sein. Das ist wieder ein Bild auf die Gemeinde hin. Wir kommen nachher vielleicht noch darauf zu sprechen. Die Gemeinde sollte herrlich sein und heilig. Und so ist das auch ein Hinweis schon darauf. Und dann sollte die Kleidung schön sein. Und wir können gewiss so sagen, alles das, was Gott erdacht hat, das ist schön. Schauen wir die Natur an, die Blumen, die Tierwelt, wie schön ist das? Und wie bleiben so manche bewunderungsvoll vor den Dingen stehen, die Gott geschaffen hat, sie sind schön. Und wenn wir uns diese Kleidung hier jetzt so betrachten, dann können wir davon ausgehen, dass damals ein Israelit in seinem ganzen Leben nichts Schöneres gesehen hat, als eben diese eindrucksvolle Kleidung. Und in ihrem Glanz, dazwischen war ja auch Gold, Goldfäden waren dazwischen gewebt, wir kommen danach hier drauf, oder dazwischen gearbeitet. Und wenn jetzt die Sonne darauf schien, dann funkelte das und glänzte das ebenso auch die Steine. Es war schön anzusehen, ganz herrlich, wenn der Priester auch dort in der Sonne vielleicht dann zu sehen war. Und das ist eben auch ein Sinnbild für uns, diese Kleidung, heilig, herrlich und schön. Gottes Wort sagt, unser Wandel soll heilig sein. 1. Petrus 1, Vers 15. Das war die göttliche Forderung schon je und je an Menschen gewesen, im Alten Testament nach der alttestamentlichen Heiligkeit, im Neuen Testament nach der neutestamentlichen Heiligkeit. Und dann heißt es hier, 1. Petrus 1, Vers 15, sondern nach dem, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem euren Wandel. Und dann die Herrlichkeit der Gemeinde, Epheser 5, Vers 27. Hier spricht Paulus von Christus, auf dass er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das war Vers 26, Vers 27. Auf dass er sie sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder des etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Weiß auch jemand, wo etwas von der geistlichen Kleidung geschrieben steht im Neuen Testament, die da schön ist, wenn sie ausgelebt wird? Also nicht von der natürlichen. Das ist die Waffenrüstung, Epheser 6. Ja, ich meine noch was anderes. Da heißt es, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes. Ja, also die Kleidung, das Kolosser Kapitel 3. Ich lese mal ab Vers 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und vertrage einer dem anderen und vergebet euch untereinander, so jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. So ist hier in kurzen Worten die christliche Kleidung beschrieben. Ich will das so beschreiben, womit der innere Mensch bekleidet sein soll. Und wo diese innere Kleidung vorhanden ist, da geht es wirklich herrlich und schön zu. Im Miteinander, in der Gemeinde, im Eheleben, in der Familie. So herrlich und schön soll es sein. Und herrlich und schön war auch immer die Königskleidung gewesen, wie es auch heutzutage noch ist. Und das weist uns wieder auf Christus, dem König, hin. Nun kommen wir unter Großbuchstabe C zu dem Leibrock, der ja auch hier jetzt vor uns ist. Das ist dieser bunte. Er wurde also hier oben zusammengefügt und hing dann vorn und hinten runter, ja, schätzungsweise so bis im Kniebereich, dass dieser Leibrock da vorgeschrieben war. Er wird auch als Ephod bezeichnet. Und Ephod bedeutet Priesterschurz oder auch Schulterkleid, weil er eben auf den Schultern hing. So sehen wir hier nun diesen Leibrock. Und nun wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, aus welchem Material bestand der Leibrock, und gehen dann eben wieder zurück, 2. Mose 28. Und in Vers 6 ist er dann beschrieben: Dem Leibrock sollen sie machen von Gold, blauen und roten Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, kunstreich. So wurde dieser Leibrock hergestellt, und vor allen Dingen war darin auch Gold mit verarbeitet. Ist er müde geworden? 2. Mose 39, Vers 3 ist eben davon geschrieben. Und sie schlugen das Gold und schnitten's zu Faden, dass man's künstlich wirken konnte, unter dem blauen und roten Purpur, Scharlach und weiße Leinwand. Also da waren so Goldfäden gewesen, die man mit darin verarbeitete. Bei mir kam vorhin der Gedanke, wie viel würde das wohl heutzutage kosten? Ich meine, ich habe nie die Mühe mir bereitet, das mal danach zu rechnen. Alleine die Handarbeit, dann kommen ja dann noch die Edelsteine dazu, die Goldstreifen. Es war also ein wirklich sehr, sehr kostbares und auch teures Gewand gewesen oder ein sehr teurer Leibrock gewesen. Dann wurde blauer und roter Purpur damit verarbeitet. Purpur, das ist die Aussonderung der Purpurschnecke. Dann noch Scharlach und Karmesin, das ist so leuchtend, der leuchtend rote Farbstoff. Er kommt hier nicht so klar zum Vorschein, aber eben auch rot dazu, und dann noch gezwirnte weiße Leinwand. Und es war also hier dieser Leibrock gewesen, der auch mitverarbeitet oder dort so verarbeitet wurde, dass er angezogen wurde. Und Tier war ja Purpur auch mitverarbeitet, aber nachher in dem Purpurrock, in dem blauen, da kommen wir dann nachher drauf zu sprechen, der bestand ja jetzt aus reinem blauen Material, der wurde auch als reiner Purpur bezeichnet. Dann hatte der Leibrock auch noch hier einen Gürtel gehabt. Der ist vielleicht nicht so deutlich zu sehen, aber der Bereich hier so ganz klar abgezeichnet. Also ein breiter Gürtel herum, der dann vermutlich auch vorne ein bisschen länger herunter hing. Und davon lesen wir im zweiten Buch Mose 28, Vers 8. Und sein Gurt darauf soll derselben Kunst und Arbeit sein, von Gold, blauen und roten Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand. Also er bestand aus dem gleichen Material und der Gurt sollte benutzt werden, damit dieser Leibrock nicht lose herumhing. Er sollte also fest anliegen am Körper des hohen Priesters. Und der Priester hatte dann ja bei seinen Arbeiten, bei seinen Opfervorgängen dann auch ziemlich fest alles an seinem Körper anliegen, sonst würde es ja auch störend gewesen sein. Wir haben ein Schriftwort, das ich auch noch lesen möchte, aus dem Propheten Hesekiel 44, Vers 18, das auch von dem Gürtel die Rede. Damit ist vielleicht allgemein gemeint, wie der Priester kommen sollte, und sollen leinenen Schmuck auf ihrem Haupt haben und leinene Beinkleider um ihre Lenden und sollen sich nicht im Schweiß gürten. Das ist mal so ein bisschen etwas außer der Reihe, aber ich las da mal ein Buch und da schrieb der Schreiber eben auch oder erwähnte diesen Vers aus Hesekiel 44, Vers 18. Für mich war das eigentlich so wichtig gewesen, auch als Prediger, dass man, wenn man ins Haus Gottes kommt oder seinen Dienst zu verrichten hat, dass ich zeitig fertig bin, dass ich nicht noch auf dem letzten Drücker da in Hast und Eile manches noch vorzubereiten habe. Wenn man so, wenn es heißt, soll nicht im Schweiß gegürtet sein, ja, man schwitzt, wenn man in Eile ist und hasst und sich beeilen muss, dann beginnt man schnell zu schwitzen. Aber ich denke, das sollte auch für uns alle ein Hinweis sein, wie kommen wir zum Gottesdienst? Kommen wir ruhig hin? Fahren wir zeitig los? Oder kennt ihr auch die Situation, dass manche vielleicht losfahren, wenn sie schon eigentlich auf dem halben Weg sein sollten. Naja, und dann muss man Gas geben, dann fährt jedes Auto zu langsam und vielleicht kriegt man noch ein schönes Bild nachher nach Hause geschickt, das man gar nicht haben will. Aber man kommt sozusagen in Hast, in Eilen, Schweiß zum Gottesdienst. Und ich glaube, das ist eine gute Gewohnheit, wenn man da wirklich in Ruhe zum Gottesdienst kommt, in Ruhe reinkommt und sich in Ruhe hinsetzt und betet, stille wird und das nicht, weil allgemeine Verzögerungen in der Familie vorhanden sind, dann noch Unruhe im Auto aufkommen und dann heißt, du warst zu spät und ich bin nicht schuld, du bist schuld, dass wir so spät loskommen. So sollte es eigentlich nicht sein, sondern lasst uns nicht in Hast und Eile ins Haus Gottes kommen, nicht in Schweiß gegürtet, nicht abgehetzt. Nun, der Gurt, der hat ja auch eine Bedeutung. Und noch kurz zurückkommend, wenn es ja auch heißt, nicht im Schweiß gegürtet, wir haben ja auch unsere feste Zeiten hier. Und ihr braucht nicht fahren, aber die Uhren habt ihr auch. Es ist schön, wenn man auch zeitig zur festgesetzten Zeit hier ist und wir auch dann zeitig anfangen können, auch rechtzeitig wieder aufhören, dann kommen keine Klagen aus der Küche, dass wir es warm halten müssen und man nicht zeitig fertig ist. So sollte das auch mit beachtet werden. Was den Gurt betrifft, so kommen wir auch darauf zu sprechen, was schon erwähnt wurde, nämlich aus dem Epheserbrief, da ist ja die Waffenrüstung beschrieben. Welches Kapitel? Kapitel 6. Da heißt es dann, dass wir umgürtet sein sollen in Vers 14. So stehet nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Von der Wahrheit hörten wir schon in der Morgenandacht. Christus ist die Wahrheit, und man kann manchen Menschen heute allerlei erzählen und sie glauben es. Man kann ihnen was erzählen von Esoterik und von asiatischen neuen Religionen, da sind sie so offen dafür, so begeistert. Aber wenn man ihnen von den biblischen Wahrheiten erzählt und wie man zu Christus kommt und die Sündenlast los wird, ja, dann weiß man nicht, was man damit anfangen soll. Aber wir als Kinder Gottes sind umgürtet mit Wahrheit. Die einfachen biblischen Wahrheiten, sie werden leider oft abgelehnt. Aber Gottes Wort fordert uns auf, seid umgürtet mit Wahrheit. Und so sollen wir alles anhand des Wortes Gottes prüfen, welches die Wahrheit ist. Dann gehen wir weiter und kommen jetzt zu den Schulterstücken. Kapitel 28, Buch Mose, die Verse 7 und 9. Zwei Schulterstücke soll dieser Leibrock haben, die zusammengehen an beiden Enden und soll zusammengebunden werden. Und dann noch Vers 9, und soll zwei Onyxsteine nehmen und darauf graben die Namen der Kinder Israel. Also oben waren die Schulterstücke, das waren eben diese kostbaren Onyxsteine, und auf diese Steine sollten nun die Namen des Volkes Israels auch aufgeführt werden. Und diese Steine waren auch noch weiter mit Gold eingefasst. Vers 11, das sollst du tun durch die Steinschneider, die da Siegel graben, also dass sie mit Gold umher gefasst werden, also eingefasst werden. Und wozu sollten diese Steine oben auf den Schulterstücken sein? Wer weiß das? Was wurde damit noch weiter gemacht? Die waren ja jetzt nicht nur einfach so da. Da wurde doch noch was... Ja, richtig. In Vers 12 lesen wir davon. Und sollst sie auf die Schulterstücke des Leibrocks heften, dass es Steine seien zum Gedächtnis für die Kinder Israel, dass Aaron ihre Namen mit seinen beiden Schultern trage vor dem Herrn zum Gedächtnis. Also das waren sozusagen Steine, und wenn man von oben drauf schaute, dann sah man die Namen, hier 6 Namen, dort 6 Namen von den 12 Stämmen Israels zum Gedächtnis vor Gott. Und wenn Aaron vor Gott erschien, dann waren sozusagen von oben diese Namen zu sehen, diese 12 Namen der Kinder Israel. Und das Schulterkleid, es war das Amtskleid des hohen Priesters. Und Aaron war eben der Vermittler, um versöhnend vor Gott einzutreten. Und nicht nur für einen Menschen oder für wenige Menschen, da waren ja jetzt ganz viele gewesen. Wie viele Männer zogen denn aus Ägypten aus? Wer weiß das? Das ganze Volk. 600.000 ohne Frauen und Kinder. Also waren das noch weit mehr. Also mindestens 2 Millionen, wenn nicht noch mehr. Da war das ganze Volk Israel, die verschiedenen Stämme. Und sie trug der hohe Priester auf seinen Schulterstücken. Und so ist eben auch das, diese Schulterstücke, sie sind ein Sinnbild auf Christus. Christus trägt sein Volk. Er ist der Fürsprecher, und auf den Schultern trägt oder ruht auch die Last des Amtes. Und davon haben wir schon im Propheten Jesaja ein prophetisches Wort auf Christus hin, und wer weiß, wie es da beschrieben wird, diese Last des Amtes, die Christus tragen sollte. Ja, das ist Jesaja 9, Vers 5, da wird schon prophezeit, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, also auf der Schulter unseres Herrn und Heilandes. Und wenn auch hier von dem Tragen des Volkes die Rede ist, so trug auch Jesus seine Jünger. Sie hatten ja auch einen Lernprozess durchzugehen. Und vielleicht hat Christus auch manchmal gedacht, ich wünschte, dass sie manches schneller und besser begreifen würden, aber er trug ihre Unverständigkeit. Da ist der eine Punkt, den will ich nur erwähnen, dass die Jünger doch hofften, dass Christus das jüdische Volk von der römischen Herrschaft erlösen würde. Lukas 24, Vers 21 ist das Gespräch mit den Emmaus-Jüngern. Wir aber hofften, er sollte Israel erlösen, und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Da war eine Hoffnung, eine menschliche Hoffnung, eine irdische Hoffnung, aber sie kam nie zustande. Aber Christus ertrug diesen langsamen Fortschritt der Jünger. Oder denken wir besonders an Judas, er ertrug auch ihn in seinem Wesen, der nachher den Herrn und Meister verriet. Oder als Petrus dort dem Malchus das Ohr abschlug, Jesus trug ihn auch und hat auch hier gesagt, stecke dein Schwert in deine Scheide. Es war nie sein Wille gewesen, dass Petrus so reagierte. Und vielleicht hat auch hier Christus gedacht, Petrus, warum hast du noch nicht mehr dazu gelernt? Er trug seine Jünger auf seinen Schultern. Und so sollen auch wir als Kinder Gottes tragen lernen. Römer 15, Vers 1, da werden wir aufgefordert, einander zu tragen. Wir aber, die wir stark sind, sollen der schwachen Gebrechlichkeit tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Die Schwachen, sie haben manche Gebrechlichkeit. Paulus sagt, wir, die wir stark sind, sollen die Schwachen tragen. Oder nehmen wir noch aus dem 1. Thessalonicher 5, den 14. Vers, auch noch einen Hinweis auf das Tragen. Da steht geschrieben, sehe zu, dass keiner Böses mit Bösem jemand vergelte. Moment mal, 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wir mahnen aber euch, liebe Brüder, vermahnet die Ungezogenen, tröstet die Kleinmütigen, traget die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Petrus schreibt ja auch, dass wir das königliche Geschlecht sind, das Priestertum, das er erwählt hat. Und in diesem Sinne werden auch wir aufgefordert zu tragen. Nicht das ganze Volk Israel, aber unseren Bruder, unsere Schwester, die Menschen, die uns manchmal so in ihrer Art Anfechtungen bereiten, womit wir nicht so gut klarkommen, die sollen auch wir tragen nach dem Worte Gottes. Dann gehen wir weiter, Großbuchstabe D, das Amtsschild des Hohepriesters oder das Brustschild. Ich denke, das sehen wir hier gut mit den eingelassenen Steinen, wirklich vorne so auf der Brust des hohen Priesters. Und sie werden uns in dem erwähnten Kapitel beschrieben, die Verse 15 bis 30, 2. Mose 28, Abvers 15. Das Amtsschild sollst du machen nach der Kunst, wie den Leibrock von Gold, blauem, rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand. Viereckig soll es sein und zwiefach, eine Spanne breit soll seine Länge sein und eine Spanne breit seine Breite. Also ungefähr so 20 Zentimeter ist eine Spanne. Und soll's füllen mit 4 Reihen Vollsteine, die erste Reihe, dann werden die Steine aufgezählt bis Vers 20, ich überschlage das, und sollen nach den 12 Namen der Kinder Israel stehen. Jetzt ist Vers 21. gegraben vom Steinschneider, das auf jeglichem ein Name stehe nach den 12 Stämmen, und soll Ketten zu dem Schild machen mit 2 Enden, aber die Glieder ineinander hangend von feinem Golde, und 2 goldene Ringe an das Schild, also dass du die 2 Ringe heftest an 2 Ecken des Schildes und die 2 goldenen Kette und die 2 Ringe und an den beiden Ecken des Schildes tust. Aber die 2 Enden der 2 Ketten sollst du an die 2 Fassungen tun und sie heften auf die Schulterstücke am Leibrock vorne hin. Da waren also dann oben diese Ringe gewesen. Zeige das vielleicht nochmal hier oben. Und dann die goldene Kette bis zu den Schulterstücken auch angebracht wurde. Und diese ganze Tasche, oder können wir auch kurz noch die Frage stellen, woraus bestand dieses Amtsschild? Es war zweifach, also doppelt gewesen, wie eine Tasche, wie eine Brusttasche, die oben geöffnet war. Da konnte man dann etwas reinlegen. Und so wurde es auch in Vers 16 beschrieben. Und dort waren dann 4 Reihen, je 3 Edelsteine. Und auch hier diese Steine wieder in goldene Fassungen eingebracht. Und das ist das Besondere. Hier wurden wieder die 12 Namen der Stämme eingraviert auf diesen Steinen. Und an allen 4 Ecken des Amtsschildes waren goldene Ringe gewesen. 2 goldene Ketten führten nach oben zu den Schulterstücken, Vers 27, und sollst abermals 2 goldene Ringe machen und sie unten an die 2 Schulterstücke vorn am Leibrock heften, wo der Leibrock zusammengeht, oben über dem Gurt des Leibrocks. Also das war dann nachher dann auch noch unten befestigt. Und man soll das Schild mit seinen Ringen mit einer blauen Schnur an die Ringe des Leibrocks knüpfen. Also von den unteren Ringen gingen blaue Schnüre herunter zum Gurt hinzu, zum Leibrock. Und worin bestand nun der Zweck des Amtsschildes? Hier müssen wir wieder sagen, wie bei den Schulterstücken, dass Aaron das Volk trug, jetzt aber nicht mehr auf den Schultern, sondern noch dazu, er trug die Namen der Kinder Israel auf dem Herzen. Und ich glaube, das bedeutet noch viel mehr. Also soll Aaron die Namen der Kinder Israel tragen in dem Amtsschild auf seinem Herzen, wenn er in das Heilige geht, zum Gedächtnis vor dem Herrn alle Zeit. Das war Vers 29. Dieses Amtsschild sollte er also immer alle Zeit tragen, wenn er dort ins Heilige hineinging vor dem Herrn, um auch die Opfer durchzuführen, da sollte er dieses nun tragen. Das war Dienstkleidung sozusagen. Und das gibt uns eben den Sinn der persönlichen Verantwortung oder des persönlichen Verwachsenseins mit dem ganzen Volk, dass er also Mitgefühl hatte mit jedem Einzelnen aus dem Volke Israel. Und so ist eben Christus, der auch Mitleid hat und Mitgefühl mit uns, mit jedem Einzelnen, da braucht sich niemand zurückgesetzt oder benachteiligt fühlen. Es ist der Christus, der wirklich Mitleiden hat, Mitgefühl und in einem weit größeren Maße noch, als es bei Aaron gewesen ist. So hatte also Aaron das lebendigste, das tiefste Mitgefühl mit dem ganzen Volk gehabt. Und nehmen wir nun die Schulterstücke dazu, dann war es ein doppeltes Gedächtnis. Oben auf den Schultern und auch noch vorne auf der Brust. Und dann denken wir an unseren Herrn und Heiland, welch ein Mitgefühl er aufbrachte nach Matthäus 9, Vers 36, und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und aus diesem Vers tritt uns eben dieses Mitgefühl des Herrn und Heilandes entgegen, welches Mitgefühl er hier für das ganze verlorene Volk hatte. Nun war ja noch mit diesem Amtsschild etwas ganz Besonderes verbunden. Wie gesagt, es war oben geöffnet und wer weiß nun, was dort in diesem Amtsschild, in dieser Brusttasche, so könnten wir auch noch sagen, hineingelegt wurde. Liest mal Vers 30 und dann gibt mal die Antwort. 2. Mose 28. Ja, Licht und Recht. So übersetzt Luther das hier. Also in dieses Amtsschild wurde Licht und Recht hineingelegt. Hat jemand die Elberfelder Übersetzung? Ja, bitte. Ja, also Urim und Tummim. Also es ist nicht so einfach vielleicht für uns auszusprechen. Und dann ist bei der Elberfelder Übersetzung eine Fußnote angebracht, Lichter der Vollkommenheiten. So wird das beschrieben. Und Schlachter sagt, und du sollst in das Brustschildlein für die Rechtspflege das Licht und Recht legen. Es wird in der Heiligen Schrift nirgends weiter beschrieben, aus welchem Material es bestand. Und man hatte auch kaum weitere Informationen, was es damit auf sich hat. Befragte man aber Gott, so wurde Urim benutzt. Wir schlagen auf 4. Mose 27, 21, das 4. Buch Mose, Kapitel 27, Vers 21. Und er soll treten vor den Priester Eleazar, der soll für ihn Rat fragen durch die Weise des Lichts vor dem Herrn. Nach desselben Mund sollen aus- und einziehen er und alle Kinder Israel mit ihm und die ganze Gemeinde. Und im 4. Buch Mose 27, Vers 21 ist dann noch, ach so, das hatte ich ja geschrieben, nach einer anderen Übersetzung ist wohl von der Weise des Lichts die Rede. Und bei der Einweihung des Priesters wird dann beides erwähnt. Ich erwähne nur die Bibelstelle 3. Mose Kapitel 8, Vers 8. Da erscheinen auch nochmal Urim und Timim oder Tumim. Der Herr gab Israel Licht und Leitung und sorgte auch für ihr Recht. Diesen Nutzen können wir daraus ziehen. Und ein Sinnbild für das Amtsschild ist für uns darin gegeben, dass uns das Gottdienen wirklich hart anliegen sollte. Diese Brusttasche, nochmal erwähnt, die war oben befestigt, unten befestigt, so dass es hart anlag. Das flugte also nicht hin und her, das war fest angebunden an der Brust und so sollte uns das Gottdienen ganz ernst anliegen, fest anliegen. Und es ist manchmal so bedauerlich, dass Menschen, und wir haben ja auch schon mit den Brüdern gebetet, dass es, wenn Menschen sich bekehren, auch diese Tage doch etwas Bleibendes sein soll. Bei manchen ist die Bekehrung so wie ein Flachsfeuer, das lodert einmal so ganz kurz hell und kräftig auf und dann muss man mit Bedauern feststellen, dass die Glut bald wieder zusammenbricht und kein heißes Brennen mehr in der Gottesnachfolge vorhanden ist. Und wenn auch hier sozusagen Licht und Recht darin enthalten war, so sollte uns das auch hart anliegen. Uns wichtig sein, dass wir im Licht des Herrn leben und wandeln, dass wir das Recht, eben das Wort Gottes, ausleben. Das soll uns fest anliegen, soll uns wichtig sein. Das Sinnbild eben für dieses Amtsschild ist dann auch noch weiter, dass Aaron die Namen der Kinder Israel auf seinem Herzen trug. Und da wollen wir mal aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 49 aufschlagen. 1. Buch Mose 49. Das ist Jakobs letzter Segen. Und im Hinblick nun auf das, dass Aaron das ganze Volk Israel auf seinen Schultern trug und auch vorne auf dieser Brustplatte, wird uns hier so beschrieben, wie die Väter dieser Stämme handelten oder wie ihr Charakter gewesen ist. Ich will nicht alles lesen, nur auszugsweise. Da heißt es von Ruben, Vers 4, er fuhr leichtfertig dahin wie Wasser. Ruben war ein leichtfertiger Mensch gewesen. Den hatte der hohe Priester zu tragen und damit auch den ganzen Stamm Ruben. Nehmen wir Juda, Vers 9. Juda ist ein junger Löwe, also kräftig, einsatzfreudig. Weiter, Vers 19. Gad wird gedrängt werden von Kriegshaufen, er aber drängt sie auf der Ferse. So gibt es also manche Menschen im Gott dienen, die sind gedrängt oder sehr bedrängt. Sie haben mancherlei Anfechtungen. Und wenn man schaut, manche junge Menschen, sie gehen durch manche Krankheiten. Wie sind sie doch bedrängt und gedrängt? Und da hat Gott ganz besonders einen Blick auf solche Menschen. Oder wenn es auch persönliche Anfechtungen sind. Hier ist der Herr, der da Mitleiden hat, der uns trägt und auch alles sieht, was wir nötig haben. Noch Vers 21, Naphtali ist ein schneller Hirsch und gibt schöne Rede. Ja, solche Menschen sind auch in der Gemeinde. Sehr schnell, manchmal vielleicht übereifrig, dass die Rede vielleicht manchmal schöner als ihr Leben oder ihr Wandel. Und auch das trägt der Herr und möchte den Menschen weiterhelfen und ihnen zum geistlichen Wachstum verhelfen. Christus trägt ein jedes Kind Gottes, welche Charaktereigenschaften es auch haben mag. Er kennt dich, er kennt auch jeden Einzelnen. Und dazu lesen wir dann Hebräer 4, Verse 14 und 15. Dieweil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasset uns halten an dem Bekenntnis. Und denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleiden haben. Es ist eine verneinte Form. Und noch einmal möchte ich doch auf diesen Vers besonders hinweisen. Mit anderen Worten, wir haben einen hohen Priester. Wir haben einen hohen Priester, der da Mitleiden hat mit unseren Schwachheiten. Mit der Schwachheit eines jeden Einzelnen hat Christus Mitleid. Er wurde auch versucht, so sagt Gottes Wort, wie wir, doch ohne Sünde. Er ging siegreich durch dieses Leben hindurch. Das war Christus, unser Hohepriester. Und so wie das Amtsschild auf dem Herzen war, soll uns das Gottdienen Herzenssache sein, nicht nur ein Lippenbekenntnis, dass man vielleicht schöne Worte hat, aber dieser persönliche Einsatz, dieser Eifer, das Gebetsleben und anderes mehr, es fehlt einfach. Das ist auch das, was wir daraus lernen von diesem Amtsschild. Und dann ist das Sinnbild von Licht. Wir sollen in diesem Licht wandeln. Ich hatte das Beispiel bei uns auch Sonntag schon angeführt. Wenn zwei Brüder im Dunkeln gehen und einer hat eine Taschenlampe an und der andere, der keine Lampe besitzt, der bleibt einfach zurück, warum auch immer. Wer ist jetzt schuld, dass der andere Bruder im Dunkeln steht? Er selbst, weil er einfach zurückbleibt und nicht Schritt hält mit dem anderen, der da im Licht geht oder auch im Licht wandelt. Und so ist auch die Forderung an uns gegeben, dass wir in dem Licht wandeln, dass wir haben und dass wir nicht zurückbleiben. Wir werden erleuchtet durch Gottes Wort, wir werden erleuchtet durch Gott selbst. Ihr könnt zwei Bibelstellen notieren, Psalm 19, Vers 9 oder Psalm 118, Vers 27, der erste Teil. Und dann wurde ja in dem Amtsschild oder in dem Brustschild auch das Recht hineingelegt. Hier will ich betonen, dass Gott der gerechte Richter ist. Und schon im Buch Hiob lesen wir im 40. Kapitel die Verse 1 und 2. Und der Herr antwortete Hiob und sprach: Will mit dem Allmächtigen rechten der Haderer? Wer Gott tadelt, soll's der nicht verantworten? Ein Mensch sollte sich nicht unterstehen, mit Gott zu rechten, Gott Vorwürfe zu machen. Gott weiß, was er macht. Und wir wollen auch mit dem zufrieden sein, wie Gott uns leitet und führt. Und so sollen wir nach Gottes Wort untereinander nicht rechten. Und so schreibt Paulus das an die Korinther, im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Wollen wir das mal aufschlagen? Und vielleicht liest es jemand aus der Mitte, 1. Korinther 6, die Verse 5 und 7. 1. Korinther 6, die Verse 5 bis 7. Ja, so werden wir auch hier darauf hingewiesen, dass wir als Volk Gottes nicht untereinander streiten sollen und das große Übel war, dass man es hier noch vor den Gottlosen ausführte. Und Gottes Wort gibt uns hier ein Vorbild in Christus, dem hohen Priester, als er dort so hart verklagt wurde nach Markus 15, dann lesen wir, dass er stille schwieg. Markus 15, die Verse 2 und 5. Und bald am Morgen hielten die hohen Priester einen Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten dazu, der ganze Rat, und banden Jesum und führten ihn hin und überantworteten ihn dem Pilatus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete aber und sprach: Du sagst es. Und so heißt es dann hier weiter, und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, hart wie hart sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, also dass sich auch Pilatus verwunderte. Und wie ist es so in deinem Leben? Vielleicht mal so hineingeblickt in die Familie, wenn du auch Geschwister hast, da kommen doch Meinungsverschiedenheiten auf. Und ist es manchmal nicht da und dort auch so, dass dann gerade im engsten Familienkreis die leiblichen Geschwister anfangen zu rechten und der eine mehr Recht haben will als der andere? Aber wie gut ist es, wenn man auch dahin kommt, dass man es lernt, wie Jesus, einfach stille zu schweigen. Und ich habe schon manchmal erwähnt, auch wenn es darum geht, jetzt ja, wer hat Recht, dass derjenige, der stille schweigt, den bringt Gott zum Recht. Und Gott wird das Recht erhöhen zu seiner Zeit, wenn es auch zuerst manchmal so aussieht, es mag ja auch auf der Arbeitsstelle so sein, dass man von Gottlosen vielleicht verleumdet wird und manche Probleme da hat, und man steht dann da als der Schuldige, man will Gott dienen und steht doch da wie einer, der wer weiß was getan hätte. Aber hier schon in manchen Fällen hat Gott dieses Recht ans Licht gebracht. Es hat ein bisschen gedauert, aber dann durften die Menschen doch erkennen, das ist wirklich ein Christ. Der lebt richtig, der handelt richtig. Und ich hörte eine Predigt von einem Bruder, der war beim Militär mit einem Zimmergenossen zusammen. Und dann wurde da was gestohlen und der Bestohlene ging dann zum Vorgesetzten und dann fragte man ihn wohl, ja, wie ist das mit deinem Zimmergenossen? Dann sagte der, den brauchst nicht fragen, der war das nicht. Also der hatte das Zeugnis ihm ausgestellt, das ist ein Kind Gottes, da brauchst du gar nicht nachfragen, der ist ehrlich, der ist aufrichtig. Und wie gut, wenn man dann auch noch lernt, einfach stille zu schweigen und es Gott anheimstellt. Dann noch den Buch, Großbuchstaben E, der Purpurrock. Das ist eben dieser ganz blaue Rock, der auch diese lange Ärmel dort hat. durchgeht bis unten hin. Und seine Beschaffenheit war eben ganz aus blauem Purpur, 2. Mose 28, Vers 31. Weiteres ist da nicht angegeben. Aber oben am Hals war eben eine Öffnung, ein Loch mit einer Borte, damit da kein Riss entsteht, damit sie nicht zerreißt. Das ist da in Vers 32 beschrieben, in 2. Mose 28. Und oben mitten inne soll ein Loch sein und eine Borte um das Loch her zusammengefaltet, dass er es nicht zerreiße. Also, dass es fest zusammen ist. Und weiter unten am Saum waren die Granatäpfel und die goldenen Schellen, die Verse 33 und 34. Und unten an seinem Saum sollst du Granatäpfel machen von blauen und rotem Purpur und Scharlach um und um. Und zwischen dieselben goldenen Schellen auch um und um. Und das eine goldene Schelle sei danach ein Granatapfel und wieder eine goldene Schelle und wieder ein Granatapfel um und um an dem Saum des Purpurrocks. Und wenn Aaron dann daherschritt oder in der Stiftshütte seinen Dienst verrichtete, bei jeder Bewegung gaben diese Schellen einen Klang ab und man wusste dann, Aaron schreitet vielleicht jetzt zum Dienst im Heiligtum oder verrichtet seinen Dienst mitten im Heiligtum. So heißt es weiter in Vers 35, und Aaron soll ihn anhaben, wenn er dient, dass man seinen Klang höre, wenn er aus- und eingeht in das Heilige vor dem Herrn, auf dass er nicht sterbe. Also, das war ein fester Beschluss. Er musste das anhaben mit dem Nachsatz, dass er nicht sterben sollte, sondern dass man hörte, wenn er seinen Dienst verrichtete, dort im Heiligtum. Und die Israeliten, sie wussten dann, Aaron verrichtet den heiligen Dienst. Die Stiftshütte selbst, sie hatte keine Tür, nur einen Vorhang. Man konnte also einfach da hineingehen. Aber wenn sie das Geläut hörten, dann wussten sie, hier verrichtet Aaron seinen Dienst. Und ich dachte da jetzt an den Dienst des Zacharias nach Lukas 1. Er war ja jetzt als einfacher Priester tätig. Aber nur, dass wir mal so einen Einblick haben, wie das Volk sich verhielt. Lukas 1, die Verse 8 bis 10. Und es begab sich, da er des Priestertums pflegte, also Zacharias, vor Gott zur Zeit seiner Ordnung, nach Gewohnheit des Priestertums und an ihm war, dass er räuchern sollte, ging er in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volks war draußen und betete unter der Stunde des Räucherns. Also hier war die Zeit des Gottesdienstes. Draußen war das Volk, das betete da, das hielt die Andacht. Und so können wir uns es vorstellen, dass zur Zeit, wenn Aaron seine Kleider anhatte, auch das andere Volk wusste, jetzt ist die Zeit des Andachts, jetzt muss man stille sein. So wie wir es auch pflegen, dass man im Gottesdienst stille ist, nicht erzählt oder lacht und sich ungebührlich verhält. Das sind wir Gott schuldig. Wir sind in der Gegenwart des Herrn. Wir sind nicht irgendwo. Wir pflegen den Gottesdienst. Nun, welche Sinnbilder finden wir im Purpurrock? Das Blau ist da so ein Hinweis auf das Himmlische. Es ist die Kleidung von Gott. Das sollen wir stets anhaben. Wir sollen stets an das denken, was Ewigkeitswerte hat. Purpur ist ein Zeichen königlicher Würde. Ihr könnt das nachlesen, Esther 8, Vers 15. Und da möchte ich mal fragen, wie ist das dann mit Christus? Trug er auch Purpur? Ja, Christus trug also Purpur bei seiner Kreuzigung. Und dann ist ja auch hier von dem Rock gesagt, dass er aus einem Stück genäht wurde. Finden wir da auch ein Gegenstück im Neuen Testament oder eine Verbindung? Ja, also das Gewand, das Christus trug, das war ebenso aus einem Stück. Lasst uns bitte aufschlagen, Johannes 19, die Verse 23 und 24. Johannes 19. Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegsknecht einen Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewirkt, durch und durch. Da sprachen sie untereinander, lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes er sein soll. Auf das erfüllet würde die Schrift, die da sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegsknechte. So sehen wir, dass Christus einen Purpurrock trug. Man schlug ihn auf sein Haupt, da kommen wir gleich noch kurz drauf zu sprechen. Und die Granatäpfel, das ist nur so ein Hinweis, sie werden nach 5. Mose 8, die Verse 7 und 8, in Verbindung mit Weinstöcken genannt. Man könnte das als Hinweis auf die Frucht des Kindes Gottes nehmen, entsprechend Johannes 15, Vers 2. Und was die goldenen Schellen unten betrifft, sie gaben einen schönen Klang. So soll auch unser Leben sein. Es soll ein lieblicher Klang sein. Von uns soll nur Gutes zu hören sein, da wo wir sind, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Dann kommen wir noch auf das Stirnblatt zu sprechen, das auch oben gekennzeichnet ist, als unter der Mütze dort. Und beschrieben ist es im 2. Buch Mose 28, die Verse 36 bis 38. Du sollst auch ein Stirnblatt machen von feinem Golde, und darauf ausgraben, wie man die Siegel ausgräbt, heilig dem Herrn. Und sollst heften an eine blaue Schnur vorn an den Hut, auf der Stirn Aarons also, dass Aaron trage die Missetat des Heiligen, dass die Kinder Israel heiligen in allen Gaben ihrer Heiligung. Und es soll alle Wege an seiner Stirn sein, dass er sie versöhne vor dem Herrn. Dieses Stirnblatt, das war aus feinem Gold, aus Blech mit reinem Gold, so sagt Gottes Wort. Die Elberfelder Übersetzung spricht ja von einem Diadem. Und es wird auch nach 2. Mose 29, Vers 6 als Krone bezeichnet. Auch hier wieder ein Hinblick auf Christus. Und welches Sinnbild wäre da auf Christus? Ja, auch hier wieder sein Leiden, sein Sterben, die Dornenkrone und die Dornen, die da in Israel wachsen, das sind nicht wie unsere kleine Dornen hier, solche kleine Dinger, die sind länger, wahrscheinlich dann auch härter, und das müssen unsägliche Schmerzen gewesen sein, die man dem Herrn dort mit dieser Dornenkrone zubereitete. Und auf dieser Krone stand eben heilig dem Herrn. Und die Beschriftung, die darauf stand, die war auch von Gott so vorgegeben. Und das Sinnbild dafür, Aaron symbolisierte nicht nur die sündige Menschen vor Gott, sondern er vertrat auch sinnbildlich den heiligen Gott von oben herab für oder vor dem Volk. Es ist also ein Bild auf Christus. Christus selbst war Gott und Mensch zugleich. Und durch die Erlösung werden wir auch heilig, so lehrt es Gottes Wort. Ich lese in Kolosser 1, die Verse 21 und 22. Kolosser 1, Vers 21 und 22. Und euch, die ihr Weiland Fremde und Feinde waret, durch die Vernunft in bösen Werken, hat er nun versöhnt mit dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, auf dass er euch darstellte, heilig und unsträflich und ohne Tadel vor ihm selbst. Und so haben wir manche Kleidungsstücke auch hier, wie den Purpurrock oder die Krone, was auch dieser Hohepriester trug, auch festgestellt, das trug auch Jesus. Und besonders in Verbindung mit seiner Kreuzigung. Und so lesen wir nun hier, dass er eben durch den Tod uns versöhnt hat mit Gott, damit auch wir so heilig und unsträflich vor Gott leben sollten. Und dann noch als letzten Buchstaben, also das Stirnblatt war Buchstabe F und dann zum Schluss noch der Rock, Buchstabe G und die engen Beinkleider. Der enge Rock bestand aus weißer Leinwand und wir sehen sie ja dort unten hervorschauen, diese weiße Leinwand. Wir lesen das in Vers 39. Du sollst auch den engen Rock machen von weißer Leinwand und einen Hut von weißer Leinwand machen und einen gestickten Gürtel. Also hier ist das noch einmal erwähnt. Und in Vers 42 ist dann noch von den Beinkleidern zu lesen, die er jetzt unter dieser Kleidung trug. Und sollst ihnen leinene Beinkleider machen, zu bedecken die Blöße des Fleisches von den Lenden bis an die Hüften. So war also die Kleidung hier beschrieben von Gott selbst. Und vielleicht haben wir auch schon mal einen Schottenrock gesehen, die gehen ja dann auch so kurz. Also sowas, was Menschen sich so erdacht haben, gibt es ja auch verschiedene Modepunkte, die Menschen so tragen. Aber das will ich immer wieder sagen, das war von Gott. Das, wenn er von Gott, vor Gott trug, vor Gott kam und den Dienst im Heiligtum zu verrichten hatte, durfte er nicht irgendwie kommen, sondern so mit dem Hinweis noch, dass er nicht sterbe. Und das ist auch ein Bild darauf, dass wir vor dem Herrn so zu leben haben, wie der Herr es haben will, mit der christlichen Kleidung, der Liebe, der Vergebungsbereitschaft. Und wo das fehlt, diese Kleidung bei uns fehlt, dann können wir nicht vor Gott bestehen, dann wird auch bei uns es so sein, dass wir den ewigen Tod erleiden werden. Aber wenn diese biblische Kleidung unser Eigentum ist, dann werden wir vor dem Herrn bestehen. Die Blöße wird im Neuen Testament mit dem geistlichen Mangel verglichen. Noch ein Wort aus Offenbarung 3, die Verse 17 und 18, und damit kommen wir dann langsam zum Schluss. Du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Und ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer geläutert ist. Und auch hier wieder will ich dazwischen einflechten, hier in dieser Kleidung war sehr viel Gold verarbeitet worden. Du sollst Gold von mir kaufen, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. So war das also der Hohepriester des Alten Testaments in seiner äußeren Erscheinung, in seiner Kleidung. Und dieser Hohepriester, er hat Mitleid mit uns. Und weiter lese ich Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, dass er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu versöhnen die Sünden des Volks. Aaron hatte die Aufgabe, das Volk zu versöhnen. Er musste das immer wieder tun, aber Christus, er hat nur einmal sein Leben geopfert und damit alles vollbracht. Und wenn wir daran denken, wie das Opfersystem im Alten Bund war, dass man immer und immer wieder opfern musste und Sündopfer und andere Opfer, dann pflege ich zu sagen, haben wir es doch so viel einfacher in unserem Gott dienen und haben alle Zeit den Zugang zu Gott, dem Vater, und er ist Also Christus ist der hohe Priester in Ewigkeit. Hebräer 6, Vers 20. Dahin der Vorläufer für uns eingegangen, ist Jesus ein hoher Priester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also hier wieder der zusammen oder diese Brücke zu dem ersten Opfer, zu dem ersten Priester, zu dem Melchisedek, wovon auch der Hebräerbriefschreiber einiges erwähnt. Also der alttestamentliche Hohepriester ist durch Christus nebensächlich und unwichtig geworden. In unserem Herrn und Heiland haben wir alles, was wir nötig haben, und haben in ihm sozusagen das volle Bild für das Neue Testament. Aaron aber war nur ein Schattenbild. Amen.